Herzlich willkommen zur Rechenzeit. Mein Name ist Holger Breitling.
Und ich bin Andreas Korbstedt.
Und wir sind die Softwarearchitekten vom Dienst. In unserem Podcast Rechenzeit beschäftigen wir uns mit Softwarearchitektur und Softwaretechnik im Spannungsfeld zwischen harter Informatik und Informatikanwendung bis hinein in gesellschaftliche Themen. Rund um diesen Kern beschäftigen wir uns mit allen anderen angrenzenden Themen, die uns sonst noch interessieren. Der Rechenzeit-Podcast wird von der WPS Workplace Solutions GmbH unterstützt, für die wir beide tätig sind. Das Thema der heutigen Folge soll der Einsatz von künstlicher Intelligenz, also KI oder AI für Artificial Intelligence, in Softwareanwendung sein, in Business-Software, um die mit zusätzlichen Funktionen zu bereichern, die vorher nicht möglich waren. Unter Einsatz von Komponenten, die etwas mit maschinellem Lernen oder generativer KI, also auch Sprachmodellen und dergleichen zu tun haben. Wir wollen hier also ganz bewusst nochmal einen ganz anderen Bereich beleuchten, als wir das im letzten Jahr gemacht haben in unserer 28. Folge, in der es um AI Coding Assistance ging, also darum, mit der Unterstützung von generativer KI schneller, effizienter Programmcode schreiben zu können. Und für das heutige Thema KI in Anwendungssoftware begrüßen wir jetzt Florian von Stosch in unserem Podcast. Hallo Florian, bitte stell dich doch kurz vor.
Ja, vielen Dank, Holger. Auch an euch beide, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ich bin jetzt fast 10 Jahre bei der WPS. Habe klassisch Informatik studiert, Bachelor und Master in Hamburg. Bin dafür damals auch nach Hamburg hergezogen und bin immer noch hier. Ich bin sozusagen Full-Stack-Softwareentwickler, der in allen Bereichen so ein bisschen bewandert ist. Und ich habe eigentlich so 2 bis 3 Spezialisierungen. Einmal die Softwarearchitektur, dann noch so Thema DevOps, Cloud-Infrastruktur und so. Da habe ich hatten wir ganz viele Projekte in der WPS in dem Bereich und auch Schulungen angeboten. Und mein Herzensthema ist eigentlich das, worum es heute geht, nämlich maschinelles Lernen und alles, was dazugehört. Und heutzutage halt auch mit den Möglichkeiten, die Gen AI bietet, das Thema AI Engineering, also wo man wo Machine Learning eine Lösungsmöglichkeit ist, wo es aber noch viel mehr Lösungsmöglichkeiten gibt, wie man KI in seine Software integrieren kann.
Ja, danke Florian. Ich möchte eine Sache noch ergänzen, die du jetzt aus Bescheidenheit oder warum auch immer vergessen hast. Du bist nämlich eine der Personen, die federführend mitgearbeitet hat an einem neuen Lehrmodul des ISAQB, des International Software Architecture Qualification Boards, mit dem Titel Software Architecture for AI. Abgekürzt SWAG for AI, wie auch immer. Und damit bist du natürlich genau am Puls der Zeit und am Thema. Wie bringen wir also die Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz auf die Straße, also in die Anwendungssoftware, sodass die für unsere Endanwender spürbar werden? Kannst du uns da einen ersten Überblick, einen Einstieg geben?
Also es gibt natürlich mehrere Facetten da drin, ne? Genau wie im klassischen Softwareentwicklungslebenszyklus. Ich fange mal sozusagen ganz klassisch wasserfallartig an. Haben wir am Anfang ja die Anforderungsermittlung. Also wo es erstmal darum geht, herauszufinden, was sollten wir eigentlich bauen? Was wäre denn ein Mehrwert für unsere Nutzer, für unsere Kunden? Und das ist mindestens genauso wichtig für künstliche Intelligenz. Weil da einmal, also die meisten KI-Projekte haben zumindest klassisch gesehen, wenn man halt das volle Machine Learning macht mit Data Engineering und allem, was da noch als Voraussetzung drankommt, haben natürlich ein hohes Risiko, weil man häufig hohe Anstrengungen unternehmen muss können sozusagen auch fehlschlagen. Ne? Es kann sein, dass die KI nicht gut genug ist für den Use Case, was man dann braucht. Und ja, deswegen ist ist ein systematisches Vorgehen, und zwar ein iteratives Vorgehen, um halt die Anforderungen rauszufinden und dann halt möglichst mit einer möglichst schnellen Feedback-Schleife sozusagen ein MVP aufzusetzen oder vorher zu definieren, dann zu erproben und so halt Feedback einzusammeln. Das ist da halt ja ganz essentiell um die Risiken zu minimieren und oder sozusagen schnell zu identifizieren und dann gegebenenfalls entgegenzusteuern. Und das ist einer der Aspekte, auf die wir in der Schulung da eingehen.
Nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, kam mir der Gedanke, ist das nicht eigentlich vielleicht sogar was, wo man sagen würde, das können wir an einer, tatsächlich wörtlich oder auch analog als eine Investitionsentscheidung auch betrachten. So wie bei manchem Projekt, wo ich auch sage, so, jetzt setze ich einen Enterprise Service Bus ein und vielleicht oder irgendein Content Management System, wo ich jetzt erstmal eigentlich auch dann auswählen muss und da muss ich irgendwie eben sowohl Kompetenz, aber vielleicht zum Teil auch Lizenzgelder oder so investieren. Also im klassischen Sinne auch der Softwarearchitektur eine dieser grundlegenden Entscheidungen, die, wenn man die halt am Anfang falsch trifft, man eben hohe Folgekosten hat. Und so hört sich das ein bisschen für mich an, wenn ich jetzt sage, ich treffe jetzt so eine Entscheidung, ja, da setze ich voll auf KI für irgendeine Funktion. So, wenn die Entscheidung falsch war, wäre es folgenschwer, ne?
Jein, also es kommt darauf an, wie man sozusagen die Entscheidung trifft und wie man das dann, wie man das validiert und wie der Feedback-Zyklus dabei aussieht. Und da ist es halt deswegen ganz wichtig, dass man halt ein iteratives Vorgehen wählt, wo man am Anfang mit dem Kunden zusammen zum Beispiel durch Domain Storytelling herausfindet, was eigentlich die interessanten Use Cases sind und sozusagen am besten erstmal mehrere Use Cases sammelt, weil man weiß halt am Anfang noch nicht, ob ein Use Case am Ende wirklich gut umgesetzt werden wird oder nicht. Und die dann zum Beispiel grob in Risikoklassen einteilt, also dass man sich überlegt, was ist Kosten und Nutzen bei den verschiedenen Use Cases. Und dann kann man dazu übergehen zu überlegen, okay, wo sehen wir bei den verschiedenen Use Cases unser MVP?
Könntest du Beispiele für solche Use Cases nennen?
Mhm. Ein Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, das darf ich auch so nennen, weil mit denen machen wir tatsächlich demnächst auch einen Vortrag, wo wir das vorstellen, das Projekt. Das war mit dem Raphaelswerk, einem gemeinnützigen Verein, der Menschen, die nach Deutschland zurückkehren wollen oder aus Deutschland ausreisen wollen, die berät. Diese Leute können dort, also es gibt ein Online-Portal, wo Menschen dort einen Fragebogen ausfüllen können, also die einen Ausreise- oder Zurückkehrwunsch haben und die dann von Beraterinnen schauen sich diese Fragebögen an und die haben ganz viel Erfahrung und kennen die Gesetze und so weiter in verschiedenen Ländern auf der Welt und die schreiben dann eine aufwendig kuratierte Antwort, um den Menschen zu helfen, ihre Fragen zu beantworten. Und mit denen haben wir zusammen, also sie hatten damals schon einen sehr konkreten Use Case im Kopf, den wir dann sozusagen weiter ausdefinieren konnten, nämlich KI unterstützt diese Arbeit zu vereinfachen, indem man Antwortvorschläge von einer KI vorgenerieren lässt für diese Beratungsantworten anhand von historischen Antworten. Und bei diesem Beispiel, da ist zum Beispiel ein Risiko, was sein könnte, dass es vielleicht gar nicht genug historische Antworten gibt, um daraus eine KI zu befüttern, die dann neue Antworten generiert. War zum Glück in dem Fall nicht der Fall, ne? Die haben schon mehrere Jahre Antworten gesammelt. Genau.
Ich freue mich ganz kurz, einen Punkt, mir sind drei Punkte dabei durch den Kopf gegangen, eben wie Holger auch sagte, oh, mir fallen auf einmal ein paar Sachen ein. Und als du das gesagt hast, zu Anfang fing das erstmal relativ technisch an, ja, und KI und dies und das und was kann das alles bedeuten. Aber ich besinne mich, dass hier Informatiker ganz oft, das merke ich auch, wenn man mit anderen spricht, also sehr technisch getrieben denken. Ja, die sind dann irgendwie, oh, wir machen immer nur relationale Datenbank, ist ja langweilig, nein, können wir nicht mal CouchDB einsetzen oder können wir nicht mal dies machen, können wir nicht mal das machen. Also einfach so ein bisschen mal was Neues, technisch sozusagen was machen. Und ich hatte jetzt kürzlich auch mit welchen gesprochen, das fand ich auch sehr ehrlich, dass sie gesagt haben, Mensch, wir wollen mal eine graph-orientierte Datenbank machen bei uns. Ne? Haben dann umgestellt und sonst was. Und wenn, ja, aber was soll ich sagen? Der Use Case hat eben gar nicht gepasst dazu. Also zur Datenbank. Also es hat einfach nicht es war im Prinzip einfach, es passte besser zu relational und die haben wirklich auch nach 2 Jahren reumütig wieder zurückgewechselt dann zur relationalen Datenbank. Wenn natürlich, wenn das auch ein Fall ist, wo es um soziale Netzwerke geht oder um Stromnetze, dann passt das ja auch. Und so ist es ja auch oft mit KI, diesmal, wir wollen irgendwas mit KI machen. Egal was, ob der Kunde das auch will, ist mir auch völlig wurscht, wir wollen einfach KI machen. Und deswegen hat mich das sehr gefreut, dass du eben gesagt hast, aber es kam vom Kunden die Idee. Also eben die hatten sich gedacht, könnten wir es nicht irgendwie so machen, und dass es eben nicht technisch getrieben ist, weil ich schon wirklich, also konkret KI hatte ich auch schon mal sowas Ähnliches gehabt, aber dass es eben oft so technikgetrieben ist und dass es nicht bei euch der Fall ist. Also das fand ich schon mal sehr erfreulich, denn oft hat man das Gefühl, dass die ganzen Sachen, die man sich schon erarbeitet hat, eben Anwendungsorientierung, ne? Wir wollen immer gucken, was will eigentlich der Kunden, dann überlegen wir, wie können wir das am besten technisch umsetzen. Dass immer, wenn was Neues technologisch um die Ecke kommt, dass dann alles über den Haufen geworfen wird, gesagt, ja, aber Hauptsache die Technologie und die Anwender, wir finden schon Use Case. Aber deswegen also sehr schön, dass das bei euch ganz anders der Fall war.
Ja, vielen Dank.
Also erstmal finde ich das ein super spannendes Beispiel. Vielleicht können wir darauf dann ja im Weiteren noch eingehen. Eine Sache, die du jetzt dann relativ kurz erwähnt hast, war ja, na, die hatten ja schon jahrelang beraten und haben da Daten. Nur aus meiner eigenen Erfahrung füge ich da einmal hinzu, dass jetzt einfach so die Information, dass die jahrelang beraten haben, aber wahrscheinlich nicht ausreicht, um festzustellen, ob die Datenmenge ausreicht. Ich hatte auch mal ein Projekt, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, wo auch jahrelang die sich mit irgendwas beschäftigt hatten und die Datenmenge war trotzdem bei weitem nicht ausreichend, um die Qualität des Outputs zu garantieren, die einfach nötig gewesen wäre. Und das ist ja wichtig, damit es besser ist als vorher. In dem Fall gab es nämlich ein anderes Modell, ein mathematisches Modell, um bestimmte Prognosen zu machen. Und das war schon relativ gut. Und dann war die Frage, kann eine KI besser sein? Und Das ist ja auch noch ein Punkt, also nicht nur, ob irgendwas rauskommt, sondern was ist eigentlich auch der Level, den ich jetzt erwarte, damit ich sage, das ist ein echter Mehrwert oder auch das Invest von x-tausend Euro hat sich gelohnt. Ne?
Genau, in dem Fall war das Gute, dass die KI gar nicht, also die musste nicht bessere Antworten liefern als die Beraterin, das schafft sie auch nicht. Die Antworten müssen auch gar nicht immer korrekt sein. Weil sozusagen, die gucken dann, es gibt einen Review-Prozess, die gucken nochmal drüber und das ist sozusagen nur eine Hilfe beim Brainstorming. Also das Ziel der KI ist die Beschleunigung der Arbeit, weil das Raffaelswerk hat gemerkt, die kriegen immer mehr Anfragen, oder anders, da bin ich mir gar nicht sicher, ob sie das gemerkt haben, aber sie kriegen auf jeden Fall viele Anfragen und müssen sozusagen skalieren.
Das finde ich auch sehr interessant, dass ja viele dann auch solche Fantasien schon entwickeln und die, ja, KI kann dann alles übernehmen und dies und das, und dass sie auch sagt, nein, das ist wirklich nur so als Assistenzsystem wirklich und das macht eben einen Vorschlag, aber der wird immer von Menschen noch geprüft, ob der wirklich auch, also der wird nicht automatisch einfach Briefe rausgeschickt an die Leute und sagen, so, hier, das ist die Antwort, bitte sehr, sondern dass immer noch Leute wieder drauf gucken. Und das ist ja auch nicht der Standardfall, also wenn man teilweise guckt, was die Leute dann noch ins Internet geben, dass sie dann irgendwelche Chatbots dann veröffentlichen, die dann irgendwelche Fragen beantworten. Und also da habe ich teilweise auch schon Sachen erlebt, wo ich sage, Mensch, wenn das mal nicht ein bisschen frühzeitig war, was ihr da gemacht habt, also weil die Antworten wirklich teilweise, dass man weiß, die sind falsch. Aber da steht dann auch nicht eben, fragen Sie noch jetzt einen echten Mitarbeiter, sondern das ist meine Antwort und das war's. Und das ist teilweise sehr enttäuschend. Und das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, bei eurem Modell nicht der Fall.
Genau. Also ich finde das auch persönlich schöner, wenn man Menschen in ihrer Arbeit oder in ihrem Alltag durch KI unterstützen kann, als jetzt ganz plakativ gesagt, sie zu ersetzen zu wollen durch KI.
Ja, plus das Risiko, dass dann eben auch was rauskommt, wo man sagt, nee, also Gott, das hätte ich so nicht gesagt, aber schade, hat keiner. Also ich finde, die Bandbreite muss auch noch da sein, dass man wenigstens genug Leute hat, dass sie das überwachen können, was generiert worden ist. Und nicht, dass man dann eben sagt, nee, dafür aber auch nicht mehr genug Leute. Wir geben alles komplett in die Hand von der KI dann.
So, wenn wir entlang eines Vorgehensmodells diskutieren, dann haben wir bislang ja über Anforderungsermittlung gesprochen und Risikobewertung. Wenn das jetzt positiv ausgefallen ist, der Einsatz einer KI erstmal sinnvoll erscheint, wie gehen wir dann weiter vor, Florian?
Eine wichtige Facette, die da vielleicht noch dazugehört oder die dann genau der nächste Schritt sein könnte, das sind die verschiedenen Fertigungstiefen, die wir da an der Hand haben. Also aus der Softwareentwicklung kennen wir das vielleicht, sowas wie Software as a Service, dass wir halt uns überlegen können, was sind die Kernsachen, die wir selber entwickeln wollen und was sind, sagen wir mal, Basisanforderungen oder Funktionalitäten, die ich brauche, die ich aber einkaufen kann, ne? Also Make-or-Buy-Entscheidung. Und eine Möglichkeit ist ja, Software as a Service einzukaufen, die dann von anderen entwickelt und betrieben wird.
Spracherkennung, sagen wir mal zum Beispiel.
Jetzt als KI-Use Case, meinst du?
Genau, wollte es nur als ein Beispiel für eine KI-Leistung. Aber die ist natürlich sehr, sehr gut separierbar von allem anderen. Ne?
Das. Genau. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil da kann man verschiedene Fertigungstiefen sozusagen mal gedanklich durchgehen. Also wenn wir jetzt KI-Features in unsere Software integrieren wollen, dann haben wir halt heutzutage eigentlich immer die Möglichkeit, verschiedene Fertigungstiefen anzuwenden. Das war vor 10 Jahren noch nicht der Fall. Da gab es halt noch nicht diese großen Foundation-Models, die sozusagen großes Allgemeinwissen hatten oder für einen generischen Use-Case vortrainiert waren. Da mussten wir eigentlich immer sozusagen den vollen, sehr aufwendigen Prozess durchlaufen. Da mussten wir immer einen Riesensatz eigener Daten sammeln. Wir brauchten sozusagen Data Engineering, wir mussten die Daten erfassen, speichern und so weiter. Wir mussten Leute, die sich mit Data Science und Machine Learning auskennen, haben, um halt aus den Daten dann sinnvolle Modelle auszuwählen, die dann aus den Daten lernen und sozusagen das KI-Feature dann implementieren. Und wir mussten natürlich das Ganze noch operationalisieren, in unsere Software bringen und noch ein paar Facetten, auf die wir wahrscheinlich noch später eingehen, die ich jetzt noch nicht erwähne. Und heutzutage haben wir halt da mehr Möglichkeiten, die Sachen auch einfacher zu machen, weil sowas wie die großen LLMs, sowas wie ChatGPT, also LLM steht für Large Language Model, großen vortrainierten Sprachmodelle, die dadurch, dass sie plakativ gesagt mit dem Großteil des Internets gefüttert wurden und noch mehr, haben sie halt ein großes Allgemeinverständnis. Und die kann man zum Beispiel für viele, also für Prototypen oder teilweise auch für produktive KI-Anwendungen häufig nutzen, selbst bei den Fällen, wo man klassisch ein eigenes Modell trainiert hätte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lagerbestand habe und vorhersagen möchte, wann ich irgendeinen Lagerbestand wieder auffüllen muss, also wann ich Sachen bestellen muss oder wie viele ich davon bestellen sollte, um meiner Nachfrage gerecht zu werden, dann würde ich klassisch, und vielleicht ist das in dem Use Case auch genau das Richtige, halt selber eigene Daten sammeln und ein eigenes Modell trainieren. Ich kann aber auch einen Prototypen bauen, indem ich einfach nur einen Prompt für ChatGPT schreibe, in dem ich meine aktuellen Lagerbestände aufschreibe und vielleicht meine letzte Historie. Und dann kann das Modell halt trotzdem eine Antwort liefern. Die wird wahrscheinlich nicht super gut sein, aber so kann man schnell dann halt, also das ist eine geringe Fertigungstiefe, dass man sozusagen nur ein fertiges, vortrainiertes Modell wie ein Large Language Model nutzt und es sozusagen nur mit, also es nicht anlernt, sondern nur Inferenzdaten nennt man das, also nur zur Laufzeit sozusagen die Daten gibt. Und dadurch dann schon sein Use Case gegebenenfalls schon umsetzen kann. Und auf dem anderen Ende des Spektrums haben wir halt den vollen Prozess, wo wir ein komplett eigenes Modell mit einer eigenen Architektur vermutlich auf maßgeschneiderte Daten trainieren und evaluieren und das dann produktiv schalten. Und dazwischen haben wir noch ganz viele Zwischenschritte, die wir gehen können. Sowas wie Feintuning, wo wir ein bestehendes Modell, was schon mit sehr, sehr vielen allgemeinen Daten gefüttert wurde, wo wir denen nochmal so ein bisschen eigene Daten geben, um es auf unseren speziellen Use Case zu trimmen.
Wenn wir darüber reden, also das Der Vorteil ist natürlich jetzt, wenn man über so ChatGPT und LLMs redet, dann ist das jetzt was, das ist bei jedem schon angekommen. Ne? Da kann jeder sich was drunter vorstellen und da kann auch, glaube ich, fast jeder was mit dieser Idee anfangen. Das ist irgendwie, da kann man schon mal was mitmachen und dann kann man da was draufsetzen. Also diese geringe Fertigungstiefe. Ich vermute aber mal, dass es auch für andere Arten von Modellen und Machine Learning Komponenten, auch im Bereich der Bilderkennung, sagen wir mal, vortrainierte so Basismaschinen gibt, ne? Dass sich da schon ein Markt etabliert hat. Richtig?
Ganz genau. Also gerade bei dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, mit der Bilderkennung, da gibt es die sogar noch länger als in der Sprachverarbeitung. Also ungefähr vor 15 Jahren ging das los mit den ersten großen, also größeren, ne? Aus heutiger Sicht sind die winzig klein, aber die ersten größeren Bilderkennungsnetze. AlexNet war damals das erste, was auf Grafikkarten trainiert wurde und dann halt gnadenlos die bisherigen Benchmarks in der Wissenschaft sozusagen hinter sich gelassen hat. Also da gibt es schon seit langem große Datensätze von allgemeinen Bildern, auf denen, also zum Beispiel ImageNet ist so ein, sozusagen das Wikipedia für Bilder und deren Beschreibung oder Inhalte. Und da gibt es halt, also sein eigenes Modell auf ImageNet zu trainieren, dass man eine gute Genauigkeit bei der Objekterkennung in den Bildern hat, das wäre nach wie vor ziemlich kostspielig. Das will kaum eine Firma, würde das selber machen wollen. Aber es gibt viele vortrainierte Netze in dem Bereich. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Bilderkennungs-Use-Case hat, wie dass man Schäden erkennen möchte an Bauteilen, die man produziert, dann kann man halt so ein Bilderkennungsnetz von der Stange nehmen und könnte das sogar im ersten Schritt ausprobieren, ob das schon direkt, also wenn es diese Kategorien sogar vielleicht schon kennt, könnte man sogar vielleicht direkt von der Stange nehmen. In vielen Fällen wird man aber die noch nachtrainieren wollen durch Feintuning, dass man dann ja eigene Fotos aufnimmt für diesen Use Case und die dann meist von Menschen, ja, die fachliches Know-how haben, labeln lässt, also Metadaten annotieren lässt an diese Bilder, um dann das Feintuning machen zu können.
Das ist ja so eine Sache, ne, die zum Beispiel jetzt auch im Zusammenhang von Covid man kennengelernt hat, auch nochmal diese Frage, wann ist gut genug, jetzt zum Beispiel bei diesen Tests, ja, also weil wenn ich einen Test habe, der in 2% der Fälle fehlschlägt, aber ich teste halt 1 Million Leute, dann sind das eben, ich weiß nicht, 20.000 Leute, habe ich das jetzt richtig überschlagen, die halt irgendwie einen falschen Test haben und das kann eben dann schon gravierende Auswirkungen haben. Und insofern kann es ja sein, dass, also, ne, also wenn man jetzt das nimmt, so ein Netz, und das hat eigentlich eine gute Erkennung, aber das kann trotzdem weit davon entfernt sein, gut genug zu sein für den Anwendungsfall, ne?
Absolut. Also
das finde ich immer spannend dabei.
Genau, das ist natürlich auch ein Aspekt von der Schulung. Also das ist eine total wichtige Sache, dass man sich das überhaupt klar macht. Was sind eigentlich für unseren Anwendungsfall, den wir haben? Was sind da die minimalen Qualitätsziele, die wir erreichen müssen, damit das Ganze sinnvoll ist? Und das ist halt hochgradig individuell, je nach Anwendungsfall. Das, was ich vorhin beschrieben hatte, wo halt nochmal menschliche Experten dann nochmal über den Text gucken, da hat man praktisch gar kein Risiko, also null, wenn da eine falsche Antwort kommt. Aber genau, im medizinischen Kontext, den du gerade erwähnt hast, da sieht das halt ganz anders aus. Und da gibt es in der Statistik und im maschinellen Lernen gibt es da halt ganz viele verschiedene Qualitätsmaße, die wir da anwenden können. Also in der Medizin gibt es ja zum Beispiel den, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, die nennen das den Alpha- und Beta-Fehler, also False Positives und False Negatives. Und da ist halt die Frage, was ist das Schlimmere oder ist beides schlimm, ist eins davon vernachlässigbar? Und je nachdem wird man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Machine Learning Modell oder eine KI einsetzen möchte, die einen medizinischen Test ersetzen soll, der genau das sagen soll, ist, hat eine Person eine bestimmte Krankheit, ja oder nein, dann wird man das vermutlich über einen Klassifikationsalgorithmus machen, der diese beiden Klassen kennt, Krankheit ja, Krankheit nein. Und da gibt es dann zum Beispiel verschiedene Metriken wie Recall und Precision, die halt genau, also die False Positives und die False Negatives eher
erfassen.
Ne? Genau. Genau, erfassen. Und dann gibt es noch sozusagen kombinierte Metriken, wo man dann so eine Art Gewichtung reinbringen kann, wo man das genau auf sein Bedürfnis dann festzurren kann. Und da ist es dann halt auch wichtig, schon von Anfang an eigentlich ein Ziel vorzugeben, das ist die Zahl, die wir da erreichen wollen. Und dieses dann auch möglichst schon im MVP zu erreichen. Und dann kann man das super als Grundlage nehmen für iteratives Vorgehen, dass man immer wieder das Ziel anschaut, okay, was, also wie verändern wir unser Ziel, schärfen wir das nach, erhöhen wir einfach die Zahl oder bringen wir ein zweites Ziel rein, was auch noch erfüllt werden soll. Zum Beispiel die Abdeckung. Also man könnte auch sagen, ein bestimmtes KI-System wird am Anfang nur für einen Teilbereich eingesetzt und wir erkennen irgendwie, für welchen Bereich wir das einsetzen können und automatisieren können. Und den anderen Bereich, da setzen wir die KI noch nicht ein. Und dann könnte sozusagen die zweite Metrik, die man dann mit der Zeit hochschrauben möchte, könnte diese Abdeckung sein.
Ist es zum Beispiel auch denkbar, dass ich bei so einem Bauteil, dass ich einfach die Qualität erhöhe, indem ich zwei Fotos mache aus zwei verschiedenen Perspektiven und die KI halt zweimal durchlaufen lasse und dann zum Beispiel auf so einem Weg auch die Qualität steigere?
Das ist natürlich denkbar, ja, klar. Also genau, die Qualitätssteigerung muss nicht immer rein im...
In der KI sein,
sozusagen, genau,
in dem Netz selber.
Muss rein im Modell sein, sondern kann im gesamten Software-System stattfinden. Also hast ja schon gesagt, ChatGPT ist vermutlich allen Zuhörern ein Begriff. Und bei ChatGPT gibt es ja auch nicht nur die Machine Learning Modellkomponente, auch wenn die natürlich das Herzstück ist, sondern drumherum gibt es noch ganz viele Schranken, die zum Beispiel den Output, also nachdem das Netz schon angefangen hat, eine Antwort zu liefern, kann nochmal eine zweite KI Alarm schlagen und sagen, hey, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, und dann wird der Output wieder weggelöscht.
Böser Junge.
Genau. Also mir selber schon ein paar Mal passiert, als ich ganz normale Fragen gestellt habe, und dann war es halt ein False Positive in dem Fall, ne? Aber da hat man das ganz gut gemerkt, wie dann auf einmal der Text weg war.
Bei DeepSeek ist das ja auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das mal ausprobiert habe. Da fragt man dann was zum Dalai Lama oder keine Ahnung, des himmlischen Friedens. Nein, erstmal plaudert er lustig vor sich hin. Auf einmal, oh Gott, da ist ja ein Keyword drin, was ich gar nicht sagen darf. Nein, ne? Und dann kommt irgendwie, lass uns über was anderes reden.
Nein? Genau, genau.
Ich will die Gelegenheit nochmal nutzen, nochmal zurückzubinden auf das Raphaelswerk, auf den Eingang, weil da hatten wir ja gesagt, die hatten schon genug Historie und ich hatte da auch mal nachgebohrt, was das genau heißt. Wie habt ihr denn in dem konkreten Fall geguckt, ob das gut genug ist?
Bei dem Projekt haben wir aus Zeitgründen, um halt das MVP zu schaffen, haben wir noch keine systematische Evaluation drin. Also unser Vorgehen war da sozusagen erstmal ein MVP, der die tatsächlich denen schon hilft im produktiven Einsatz. Und das ist jetzt auch schon erfolgt. Also die arbeiten damit schon seit ein paar Monaten und sind damit sehr glücklich. Also wir haben das in dem Fall sozusagen durch manuelle, stichprobenartige Evaluationen gemacht, weil also die automatische Evaluation, die ist eine mögliche Ausbaustufe, die wir noch im Gespräch haben, um halt sozusagen systematisch die Qualität noch zu verbessern. War aber nicht Teil des MVPs in dem Fall. Ich muss vielleicht noch eine Sache klarstellen, wo ich eben bei den Fertigungstiefen war. Und zwar gerade beim Raphaelswerk ist das ein ganz gutes Beispiel, weil da haben wir nämlich, ich glaube, am Anfang ungefähr so Pi mal Daumen, so 5 bis 7 Ausbaustufen haben wir uns überlegt. Und sozusagen die allererste war halt das MVP, also was wir minimal erreichen müssen, damit ein Mehrwert da ist. Und diese MVP-Stufe, die hat noch gar nicht so viel KI drin. Da haben wir nämlich bis jetzt, ist da der einzige Bestandteil von KI ist da die semantische Suche von historischen Antworten, wo halt eine vortrainierte Software-as-a-Service-KI genutzt wird, um Embeddings zu generieren, also sozusagen Merkmale, semantische Merkmale von diesen historischen Antworten von dem Text. Und das sind dann hochdimensionale Vektoren und die packen wir in eine Vektordatenbank und können darüber dann eine Ähnlichkeitssuche machen. Und sozusagen zu einer neuen Fragebogenanfrage können wir dann die passenden historischen Anfragen suchen und uns von denen dann ganz mit, also ohne KI, einfach mit normalem Datenbank-Lookup die historischen Beraterantworten holen. Und das allein hat schon einen Mehrwert gebracht. Ne? Also das ist sozusagen, jetzt ist noch keine generative KI im Spiel, die wie ChatGPT halt sich die historischen Antworten anguckt und eine exakt passende neue Antwort generiert. Das ist eine weitere Ausbaustufe, die wir noch geplant haben. Aber so konnten wir es sehr stark kleinschneiden, das Problem, und konnten halt viel schneller eine Lösung bringen, wo wir auch weniger Evaluation im ersten Schritt machen müssen, weil da halt noch weniger Risiken sind, weil es sind ja historische Antworten.
Weil du so Risikominimierung gesagt hattest, das fand ich auch interessant, auch weil du sagtest eben auch, wie kann man irgendwelche Drittsysteme auswählen, das passt jetzt quasi zu beiden. Ich finde es ja ganz interessant, dass man auch überlegt, immer generell als Architekt immer eben, dass man eben versucht, Risiken zu minimieren bei solchen Sachen und eben möglichst früh zu minimieren. Und nicht erst, wenn man sagt, oh, wir machen mal und gucken, oh, das ist ja schiefgegangen, ja, schade, dann wird es richtig teuer. Also je länger man damit wartet. Und zum Beispiel haben wir auch mal dieses Beispiel, das mit externen Schnittstellen, da wird einem sonst was dann versprochen oder was die API alles kann. Und dann verlässt man sich auf diese Papierspezifikation und dann merkt man im Laufe des Projekts, ja, Mensch, doch nicht so toll mit dem Durchsatz oder was dann da an, was ich entweder eben, dass also irgendwelche technischen Merkmale nicht eingehalten werden, eben da geht gar nicht so viel durch die Leitung, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Oder mir fällt gerade ein Beispiel an mit so einer Produktdatenbank, die sagen, Mensch, wir haben zu jedem Barcode ganz tolle Informationen und dann, wenn man das Ding wirklich mal testet, da sind ein paar gute Produkte bei, aber ganz viele sind doch einfach also veraltete oder Schrottdaten dann und ja gut, auf dem Papier ganz Riesensumme, aber doch nicht so toll. Dass man daher auch mal sagt, wir wollen eigentlich die Schnittstelle erstmal quasi ganz früh im Projekt erstmal unter Last nehmen, egal ob jetzt qualitativ oder quantitativ, und gucken, taugt die überhaupt was? Und dann können wir entscheiden, okay, das kann was werden. Und das finde ich jetzt interessant bei KI jetzt auch, was du sagtest eben, dass man, wenn man jetzt so ein Fremdmodell sich auch anguckt, dass man hier auch erstmal guckt, also gut, wir wollen erstmal aber so einen Testzugang haben und ob man da sich auch so eine Art, ja, Test-Framework quasi überlegen kann, dass man das Ding einfach mal unter Dampf setzt erstmal mit einfach, was Holger ja auch sagte, man kann ja zum Beispiel auch zweimal dann fragen oder dreimal oder eben, dass man sagt, so, wir fragen jetzt mal 1000 Mal die gleiche Frage und kommt jetzt eben auch dann, also wie hoch ist quasi jetzt die Abweichung davon? Kommt auch wirklich jetzt 1000 Mal was Vergleichbares raus oder kommt jetzt mal, ja, 900 Mal ganz brauchbar und 10 Mal, also gibt es da eigentlich schon Ansätze, dass man sowas auch quasi, ja, dass man auch so quasi so einspannt, irgend so ein Ding und dann sagt, so, wir testen das mal jetzt quasi möglichst geordnet durch und gucken, was dann da passiert, wie sich das verhält?
Die gibt es auf jeden Fall. Und da haben wir auch gerade erst in einem anderen Projekt Erfahrung mitgesammelt, wo wir auch für den, wir haben ja vorhin über die ISA-QB-Schulung, Swarg for AI, gesprochen, und für eine andere ISA-QB-Schulung, den Foundation-Level in der Software-Architektur. Da gibt es seit einiger Zeit ein Blended Learning Angebot von uns, also eine Mischung aus Online-Inhalten und Kontakt mit menschlichen Trainern. Ein zusätzliches Angebot, was wir da reinbringen wollen, ist ein Chatbot, dem man halt Verständnisfragen geben kann und der dann halt Antworten liefert, die auch im Sinne der Schulung sind. Es kann ja sein, dass manchmal das Internet nicht d'accord ist mit dem, was wir in unseren Schulungen beibringen. Und dass dann ChatGPT sozusagen ohne spezielles Feintuning da eine andere Antwort liefern würde.
Die gesammelten Vorurteile oder die gesammelten üblichen Fehler, die man so macht beim Programmieren und dann gesammelt hat, weil es so viele sind im Internet und sagt, Mensch, guck mal, wie wär's denn damit?
Ganz genau. Und da haben wir deswegen einen eigenen Chatbot vorbereitet, wo wir, den haben wir auch schon für interne Testwerk ist ja schon so halb produktiv am Laufen, aber wir wollen den demnächst noch ein bisschen verbessern. Und da ist es natürlich ganz essentiell, also wir wollen ja sozusagen die Qualität sicherstellen, also der einzige Mehrwert, den dieser Chatbot ja haben soll gegenüber jetzt rein ChatGPT, ist ja, dass er sozusagen höhere höher qualitative Antworten bezogen auf die Schulungsinhalte liefern soll. Ja. Und deswegen ist die Evaluation da ganz essentiell. Und da haben wir zwei verschiedene Dinge gemacht. Also zwei verschiedene Ansätze zur automatischen Evaluation. Der eine ist der einfachere. Da haben wir nämlich die, es gibt für diese Schulung vom ISACO B, also am Ende der Schulung machen die Teilnehmer, haben sie eine Multiple-Choice-Prüfung, die sie ablegen. Und für diese Multiple-Choice-Prüfung gibt es so eine Art Testfragebogen, Mock-Fragen.
Musterlösung oder?
Genau, eine Musterlösung. Und die haben wir sozusagen in ein maschinenlesbares Format gebracht und daraus dann einen Datensatz angelegt aus Fragen und Referenzantworten da drin. Und in die können wir, also da können wir unseren Chatbot dann, also haben wir so ein, also wir haben da spezielle Tools genutzt, nämlich LangChain und LangSmith vor allem aus dem Open-Source-Ökosystem von Large Language Models, um so eine automatische Evaluation aufzusetzen. Und da geben wir dann, also LangSmith ist das eigentliche Tool für die Evaluation. Und da pflegen wir dann so einen Datensatz mit den Fragen aus der Prüfung und den zugehörigen Antworten. In dem Fall sind das dann einfach die Buchstaben der jeweiligen Antworten. Und wenn jetzt in einem Testlauf unser Chatbot gefragt wird, eine dieser Fragen, dann liefert er selber ja eine Antwort. Und wir geben ihm sozusagen den Hinweis mit, er soll ein bestimmtes Format in seiner Antwort liefern. Und die können wir dann rein mit ganz normalem, einfachem Source Code, können wir das parsen, diese Antwort, und dann schauen, wie viele Punkte der Chatbot für seine Antwort bekommen hätte. Und das ist die eine Evaluation, ne? Die ist relativ straightforward, weil wir sozusagen deterministisch bestimmen können, wie gut die Qualität des Chatbots basierend auf diesem Fragebogen, dieser Prüfung ist.
Und wenn natürlich Multiple Choice ist, natürlich besonders einfach dann, weil wirklich einfach nur das reduziert auf diesen einen.
Aber nochmal, also da kurz zwischengeschaltet, man unterscheidet ja bei diesen Trainings auch von zwischen Trainings- und Testdaten. Das heißt, es ist natürlich essentiell, dass dieser Fragebogen nicht Teil der Trainingsdaten ist, weil sonst wird er das trivial richtig beantworten.
Ne? Genau, das ist tatsächlich in dem Fall etwas, was ein sehr valides Risiko in dem Fall ist und was wir auch leider nicht ausschließen können, weil in dem Fall kommen die Trainingsdaten ja gar nicht von uns. Also unser Chatbot basiert auch in dem Fall auf OpenAIs GPT-4o, was sozusagen eines der Modelle von ChatGPT ist, den man heutzutage nehmen kann. Und das hat, also ist halt mit einem riesen Anteil des Internets unter anderem trainiert worden.
Ja, aber ihr könntet das ja sicherstellen, wenn ihr einen privaten Referenztestbogen machen würdet, der nicht im Internet landet.
Genau, das wäre eine Möglichkeit. Wir haben aber, jetzt komme ich zu der zweiten Art von Evaluation. Also das war eines der Nachteile von dieser ersten Evaluation. Der zweite Nachteil ist, dass damit können wir einigermaßen sicherstellen, inwiefern unser Chatbot die Prüfung gut bestehen würde. Aber wir wissen noch nicht, ob er auch wirkliche Verständnisfragen von unseren Teilnehmern gut beantworten würde, weil die gehen wahrscheinlich stark auseinander. Also da gibt es wahrscheinlich eine Überlappung, aber vermutlich fragen die Teilnehmer andere Fragen, als tatsächlich dann in der Prüfung gefragt werden.
Zynisch könnte man auch sagen, einige würden sagen, Hauptsache ich bestehe die Prüfung, was interessiert mich der Rest, aber natürlich, es geht ja um echtes Wissen zu vermitteln natürlich und nicht nur um die Prüfung zu bestehen.
Also ich meine, inhaltliche sozusagen Bewertung nochmal, würde ich ja sagen, wenn jetzt das gewissermaßen das Bestehen des Tests oder zumindest mit einer sehr guten Punktzahl ein wichtiges, eine notwendige Bedingung aus meiner Sicht. Das ist überhaupt, also um es jetzt mal so ein bisschen zu vermenschlichen, das ist ja immer gefährlich, aber das ist überhaupt jetzt mal jemand, der es überhaupt grundsätzlich drauf hat, von dem ich überhaupt mal fragen würde nach seiner Meinung. Mhm. Ob er mir dann irgendwas gut und zutreffend erklären kann, das ist ja auch noch, also es geht ja auch jetzt nicht nur darum, dass der dass sozusagen das System weiß, was richtig ist, sondern das muss es ja auch noch, also auch bei einem Menschen wäre es nicht selbstverständlich, dass so jemand das gut vermitteln kann. Mhm. Und dann ist das natürlich kein Mensch, das ist auch klar.
Genau, und für diesen zweiten Aspekt, den zu evaluieren, das ist halt schwerer, ne? Da haben wir jetzt keine, also wir, da, sozusagen, die Nutzer können ja beliebige Fragen stellen und wir können natürlich jetzt selber einen Datensatz an Beispielfragen kuratieren, das haben wir auch gemacht. Aber was ist mit den Antworten? Ne? Die Antworten sind da ja sozusagen Freitext, die sind nicht in einem bestimmten Schema und das wollen wir auch nicht erzwingen, weil das wäre ja auch dann nicht realitätsgetreu. Und ja, wie geht man jetzt damit um, dass das LLM sozusagen Freitext generiert? Wie kann man den evaluieren? Und eine Möglichkeit wäre natürlich, das Ganze manuell zu machen. Das ist aber ein viel zu großer Aufwand, sozusagen. Also dann kann man nicht testgetrieben vorgehen, dass man diese Evaluation immer wieder bei jeder Änderung, die man macht.
Aber du könntest natürlich eine kontinuierliche, im System eine kontinuierliche Bewertung durch die Nutzer einbauen, dass sie sagen, hat mir die Antwort geholfen oder ne, solche Sachen passieren ja auch.
Genau.
Bei Systemen, die wir selber nutzen, sag ich mal, kann man beobachten.
Ja, das ist ein guter Aspekt. Das ist dann, wenn das System schon produktiv ist, dann ist das noch ein wichtiger Teilaspekt von MLOps, nennt man das, also Machine Learning Operations, sozusagen die Verheiratung von DevOps-Prinzipien und Machine Learning und AI Engineering, wo man dann halt auch darauf bedacht ist, Feedback-Schleifen zu ziehen. Und das ist eine ganz wichtige Feedback-Schleife, nämlich das echte Nutzerfeedback, was man halt auch zum Glück sehr leicht einsammeln kann in vielen Fällen. Aber ich komme nochmal drauf, wie jetzt diese zweite Art von Evaluation geht. Nämlich, da nutzt man dann wiederum eine zweite KI, die dann, also man schreibt, man erstellt sich einen Testdatensatz mit Testfragen und möglichen Referenzantworten, aber sie sind jetzt Freitext und könnten sozusagen auch ganz anders aussehen und werden trotzdem gegebenenfalls korrekt. Und gibt diesen Datensatz an eine zweite LLM-KI, der man eine, also die Rolle eines Prüfers gibt und sagt, bitte, ähnlich wie ein Deutschlehrer, ne, guck dir, du hast hier von einem Prüfling eine Antwort bekommen auf eine Testfrage und hier wäre eine Referenzantwort. Schau mal bitte rein, inwiefern sich das inhaltlich unterscheidet und inwiefern alle Punkte getroffen wurden, die relevant sind. Und komm dann zu deiner eigenen, in deinem eigenen Ermessen zu einer Antwort dafür. Und begründe die am besten auch noch, damit wir das nachvollziehen, wenn wir da ein Audit drüber machen. Und so kann man das Ganze halt automatisieren. Hat aber natürlich das Risiko nicht gänzlich wegbekommen, weil jetzt hat man ja eine zweite KI, die auch noch problematisch sein kann. Ne?
Ich wollte jetzt gerade mal, Entschuldigung, aber jetzt bin ich so neugierig. Und wenn ihr es gemacht habt, und wie waren jetzt die Ergebnisse davon? Also habt ihr es jetzt mal versucht dann auch, diese Kombination, und was kam da raus?
Ja, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Wir haben das vor ein paar Monaten auf der SOAR, wie heißt unsere Konferenz? Ich bin gerade Software at Work, Dankeschön. Auf der Software at Work hatten wir auch einen Vortrag dazu. Also ich glaube, so im Kopf war irgendwie die Multiple Choice, da haben wir aber also war ich glaube, bei 90%, 95% oder so, Korrektheit. Und die menschliche Evaluation war bei, ich glaube, zwischen 80% und 85%. Weil bei ein paar Fragen, und da wollen wir halt auch noch nachbessern, antwortet der Chatbot halt noch eher mit dem Wissen, was er sozusagen durch sein extensives Vortraining hat. Es gibt so eine Frage, irgendwie, was sind Standard-Layer, die man in der Software-Architektur haben würde? Und ich meine, da antwortet er dann häufig mit ganz anderen Layern als die, die wir in der Foundation-Level-Schulung behandeln. Ich hoffe, da lüge ich jetzt gerade nicht, aber ungefähr so ein Beispiel war das. Genau, und da sehen wir halt noch Potenzial nach oben, wo wir halt ihm noch besseres, also unser Schulungsmaterial noch besser aufbereiten können, dass er da die Antworten besser drin findet und ihn noch besser sozusagen da reinzwingen, dass er möglichst nur anhand des Schulungsmaterials antwortet und nicht anhand seines Vorwissens?
Ich möchte noch mal so jetzt ein Stück abstrakter werden an der Stelle. Ein Teil des Problems ist eben inhärent, so würde ich das sagen, hat gar nichts mit Technik zu tun, weil wir haben das Problem ja auch schon, wenn wir jetzt irgendwie unsere Kinder in die Schule schicken und die schreiben da fleißig Aufsätze und irgendein Lehrer beurteilt die und wir lesen das vielleicht durch. Also ist jetzt kein konkreter Fall, ne? Ist fiktiv, aber und stellen vielleicht fest, wieso hat er das denn so schlecht bewertet? Ich finde den Aufsatz voll gut. Selbst bei Diplomarbeiten oder Masterarbeiten, wenn es dann einen Co-Korrektor gibt, der kommt auch zu einer anderen Note als der Erstprüfer. Dieses Problem, einen Prosatext zu bewerten, da gibt es keine exakte Metrik. Und deswegen gibt es auch kein automatisches Testverfahren, was eine absolute Korrektheit feststellen kann. Und das liegt in dem Problem selber und hat nicht die Ursache primär darin, dass wir KI einsetzen.
Genau, also bin ich voll bei dir, dass das sozusagen, also wird immer ein Restrisiko geben. Aber gerade bei dem Beispiel sieht man da, glaube ich, auch das Potenzial, dass wir halt, also weil wir es halt zum Großteil automatisieren können und dann halt mit menschlichem Feedback kann man ja auch dann diesem LLM as a judge, nennt man das, das ist diese zweite KI, die dann rüberguckt, kann man ja auch dafür nochmal einen Datensatz sammeln, sozusagen, wo es sich gut und schlecht verhalten hat und kann sozusagen auch dessen Qualitätsmerkmale tracken und kann auch da nochmal nachjustieren, nachtrainieren, den Prompt ändern und so weiter und kann so halt, wenn man, also für uns wäre das totaler Overkill in dem Projekt, ne, also sozusagen über mehrere Ebenen das zu machen. Aber für größere Firmen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das für die relevant sein kann, dass die so halt ihre eigene Qualität und ihre eigene Qualitätssicherung sozusagen immer weiter erhöhen können.
Das ist auch kein Widerspruch, glaube ich, ne? Sozusagen. Aber es bleibt eben, man kann nicht einfach sagen, 78 Punkte exakt. Das gibt es halt dafür nicht.
Stimmt, ja.
Also im Prinzip, wir hatten ja gesprochen, eben wie kann man solche externen Frameworks, und das war jetzt ja ein sehr langer Exkurs, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Exkurs, dass man eben vorher genau überlegen muss, wenn ich irgendwelche Komponenten oder Bausteine, wie der ESAQB ja sagen würde, verwenden will, dass ich mir wirklich auch sehr genau überlegen muss vorher, eben nach welchen Kriterien wähle ich die aus und wie kann ich die prüfen. Und sehr schön, dass man da jetzt nicht mehr auch im Wilden Westen dann ist, jetzt völlig, was KI-Einsatz angeht, sondern es ist da auch schon sehr viele anscheinend ja etablierte Muster gibt, die man da verwenden kann. Danke für die Einführung.
Gerne.
Genau, jetzt gehen wir natürlich weiter. Dann geht es ja irgendwann in Produktion, nehme ich an. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Da haben wir jetzt schon so ein bisschen Vorschau betrieben, glaube ich, ne? Mit MLOps.
Genau. Genau, ein Aspekt haben wir gerade schon thematisiert, nämlich das Sammeln von Nutzerfeedback. Da gibt es verschiedene Arten, wie man das machen kann. Also kennen wahrscheinlich jetzt auch schon die meisten durch Nutzung von ChatGPT. Man kann Daumen hoch und Daumen runter machen bei einer Antwort. Man kriegt teilweise, also man kann den Nutzern manchmal sozusagen so einen AB-Test mitgeben, dass man sowohl ein altes als auch ein neues Modell gleichzeitig antworten lässt.
Macht ChatGPT auch?
Genau, so ein Pi mal Daumen einem von 100 Fällen oder so. Und dann halt schaut, welcher von den beiden Vorschlägen vom Nutzer präferiert wird. Und dann gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten, Feedback einzusammeln, wie explizites Feedback, wo man Freitext-Feedback einfordert von den Nutzern. Und all diese Arten von Feedback, also vor allem die erstgenannten beiden, die kann man halt dann wieder einfließen lassen durch sowas wie Reinforcement Learning from Human Feedback, wo man mit verstärkendem Lernen, also Lernen allein anhand eines Feedback-Mechanismus die Modelle nochmal nachtrainieren kann. Und auch da gibt es mittlerweile, also dieser Ansatz ist jetzt mittlerweile 3 Jahre alt. Da gibt es auch mittlerweile Alternativen dafür, die auch ohne das Reinforcement Learning auskommen und weniger fehleranfällig sind, weniger komplex in der Handhabung. zum Beispiel Direct Preference Optimization. Ich glaube, das wird zu technisch, wenn ich jetzt darauf eingehe.
Ja.
Das sind so Sachen, auf die wir da...
Aber du kannst mal vielleicht sagen, was den Unterschied dann im Effekt ausmacht.
Der Unterschied ist, also das Reinforcement Learning from Human Feedback ist technisch gesehen relativ komplex, weil man hat ja dieses Feedback, zum Beispiel die Daumen hochs und Daumen runters, eingesammelt von den Nutzern. Und um damit jetzt das Netz nachzutrainieren, was ja ursprünglich trainiert wurde durch Vervollständigung von Texten, muss man sozusagen einen Zwischenschritt machen, nämlich ein zweites KI-Modell trainieren, was sozusagen lernt anhand des beispielhaften Feedbacks, also fragmentarisches Feedback, sozusagen selber Feedback zu geben auf jede mögliche Antwort von der KI, mit der Hoffnung, dass dieses Feedback sozusagen, also dass die Nutzer das gleiche Feedback geben würden. Also man lernt aus dem Nutzerfeedback sozusagen eine Policy fürs Feedback. Und dieses Policy-Modell lässt man dann halt, also ad hoc alle Antworten vom LLM, alle neuen Antworten bewerten und benutzt dann diese Bewertung wiederum als Trainingssignal in seinem Machine Learning-Prozess, um das Modell nachzujustieren. Und das ist ein relativ aufwendiger Prozess mit mehreren Stellen, die eklig werden können, wo sozusagen man mit ordentlich Expertise den Prozess auch menschlich überwachen muss und gucken muss, läuft da was schief? Geht das hier, schaukelt sich das irgendwie auf? Demgegenüber bei Direct Preference Optimization können wir halt direkt mit dem Nutzerfeedback klassisches Supervised Learning machen. Also wir geben unser Modell direkt, wenn es eine Antwort gegeben hat, sozusagen die tatsächlich erwartete beste Antwort mit und können aus der Differenz dann das Trainingssignal ableiten. Und das heißt, es gibt keinen Zwischenschritt von diesem zweiten KI-Modell, was trainiert wird. Und das Ganze ist dadurch ein deutlich einfacher Prozess, den wir halt, also dann haben wir nur einen Trainingsprozess, den wir überwachen müssen, der ist deutlich einfacher zu interpretieren. Und der hat weniger Fallstricke, die auftreten können. Hat aber, auch da gibt es Trade-offs, also es ist nicht einfach so, dass das besser ist als das Reinforcement Learning from Human Feedback, sondern das ist in der Erfahrung nicht ganz so gut, das Ergebnis, was man mit dem Reinforcement Learning erzielen kann, ist tendenziell besser, aber man muss halt sehr viel mehr Arbeit reinstecken. Deswegen ist das auch wieder ein klassisches Trade-off für uns Software-Architekten, wo wir entscheiden können, ist es das wert, dieses Trade-off, und machen wir vielleicht erstmal das eine und wechseln dann später zum anderen, oder probieren wir beides aus? Das heißt, da haben wir viel Entscheidungsraum.
Ich glaube, dass es wertvoll ist, über diesen Begriff des Trainings einfach auch nochmal zu sprechen. In folgendem Sinne, also ich nehme das wahr, bei zum Beispiel bei ChatGPT ist ja sehr, sehr, und aber auch die anderen großen von den großen Anbietern, da ist das ja sehr stark, so sehr prominent, dass gesagt wird, also jetzt gibt es das Release so und so, 4.0, 4.1, was weiß ich. Das heißt, da ist ja ein sehr starker Gedanke dahinter, ich trainiere jetzt ein Modell und dann release ich das. So, und dann arbeitet das Modell und das verändert sich eigentlich nicht. Und dann release ich wieder eins. Erstmal finde ich daran spannend, wir hatten ja über verschiedene Anwendungskontexte und verschiedene Anforderungen gesprochen, dass es da sicherlich Kontexte gibt, wo ich davon ausgehen kann, wenn ich ein Modell trainiert habe und das hat eine bestimmte Qualitätsstufe erreicht, dann kann ich das die nächsten 10 Jahre benutzen. Also ich sage jetzt mal, Stimmerkennung, wenn die gut ist und funktioniert bei den verschiedensten Personen gut, dann ist sie einfach gut, da ändert sich ja nichts. Andere Systeme kann ich mir vorstellen, einfach weil sich die Welt draußen verändert, liefern immer weniger gut zu dieser sich verändernden Welt passende Outputs. Also jetzt, um auch ein extrem bescheuertes Beispiel zu nennen, wenn auch bei Texterzeugung, wenn ich jetzt ein System, das gab es da ja noch nicht, vor 100 Jahren trainiert hätte, wie es also Geschäftsbriefe formulieren soll, dann würde es sich heute sicherlich sehr altertümlich und förmlich anhören und würde nicht mehr passen. So, das ist jetzt ein Beispiel für was, was sich auch sehr langsam sicher verändert hat, aber sowas gibt es ja auch in sehr schnell. So, das heißt, das kann ja dann bedeuten, eine Konsequenz könnte sein, ich muss dann halt regelmäßig neu trainierte Modelle releasen mit dem entsprechenden Aufwand. Und da hast du jetzt eben von Reinforcement Learning und so weiter gesprochen, was ich da alles einsetzen kann. Aber ich mache letztendlich so Releases. Oder, und da kenne ich jetzt die Technik nicht so genau, aber letztendlich, vielleicht habe ich in bestimmten Fällen eine Erwartung an diese Modelle, wie ich die auch bei einem Menschen hätte. Nämlich, sag mal, du Dummkopf, du hast doch eben schon gesehen, dass das nicht funktioniert. Wieso versuchst du es wieder auf diese Art? Dass die also sofort lernen, mehr oder weniger, wenn irgendwas nicht funktioniert hat und sich eben praktisch selber kontinuierlich trainieren und verändern. Und da, jetzt will ich dir den Ball aber auch abgeben und nicht so lange reden, da wird natürlich die Herausforderung sein, wenn das jetzt quasi selber lernt, dass das nicht irgendwie entgleist. Ne? Und nachher eben, wenn wir jetzt an Sprachmodelle denken, voller obszöner Worte mit einmal unterwegs ist oder böse wird, das hatte man auch schon gehört. So, und dieses Spannungsfeld, das würde mich nochmal interessieren, wie da der Stand ist. Also.
Ja, da waren jetzt tatsächlich ganz viele Aspekte drin, auf die ich eigentlich könnte. Ich versuche mal chronologisch sozusagen. Am Anfang hast du ja davon beschrieben, dass sich die Welt ändert und dadurch halt unsere, man spricht im Machine Learning-Umfeld spricht man da von der Performance und meint dann nicht die Effizienz, sondern meint halt, wie gut die Qualitätsmerkmale, die man sich gestreckt hat, erzielt werden, dass die sich halt verschlechtert. Also da spricht man dann von einem Model Drift oder Performance Drift.
Aber ich finde es eben sozusagen ein bisschen, also zumindest in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe, finde ich es ein bisschen irreführend, ne? Weil ja eigentlich das Modell immer noch richtig funktioniert, aber die Welt hat sich weitergedreht, ne?
Genau, aber das ist typischerweise die Stelle, wo man es zuerst bemerkt, ne? Wo man es, weil das ist ja genau das, was einen interessiert. Ne? Man hat sein KI-Produkt, sage ich jetzt mal, und möchte, dass das.
Das ist gut performt.
Genau. Und das kann man, also hat man hoffentlich halt sich Gedanken gemacht, wie man das Ganze evaluieren kann und hat das halt, also hat sich Qualitätsmerkmale ausgesucht, die man tracken möchte und führt dafür, also regelmäßig Neuevaluation anhand der tatsächlichen Nutzung durch. Und da kann man dann halt erkennen, okay, da ändert sich was, ne? Das wird vielleicht über die Zeit schlechter. Und dann muss man halt auf die Suche gehen, was die Ursache dafür ist. Und da gibt es dann verschiedene Arten von Datendrifts. Also weil unser Modell wird ja sowohl erlernt an Daten, als auch es kriegt Daten rein. Und da gibt es zum Beispiel den sogenannten Covariance Shift. Einfacher gesagt, es ändert sich die Verteilung der Eingabedaten selber. Das ist vielleicht das, was in deinem Beispiel passen könnte, dass Menschen heute halt ganz anders einfach Texte formulieren als früher. Wobei die Bedeutung vermutlich, also auch heute könnten wir immer noch einen Text von vor 100 Jahren auf die gleiche Weise interpretieren. Also eigentlich hat sich die Bedeutung nicht geändert. Das wäre wiederum ein Concept-Drift, wenn sich bei gleichen Daten die Bedeutung der Daten ändert. Aber die Häufigkeit der Floskeln hat sich halt radikal geändert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese verschiedenen Drift-Arten kennen und halt vor allem den Model-Drift beobachten und wenn der auftritt, dann halt auch die anderen Drifts analysieren können.
Eine Sache noch fällt mir jetzt gerade ein, weil du sagst eben, wie man vor 100 Jahren das formuliert hat. Interessant ist ja auch, dass es nicht ein, und alle von dem Covariance Drift, glaube ich hieß es, nein, gesprochen hat, ist, dass es ja natürlich auch Leute, die so sprechen, gibt es ja weiterhin noch in der Bevölkerung auch. Nur der Anteil nimmt eben ab dann vielleicht oder ändert sich eben. Es gibt neue, die sprechen so. Und da fiel mir gerade ein jetzt, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, ich weiß, das wurde ja ganz stark gelobt damals, oder Disney hat ja damals versucht, nach dem Krieg dann irgendwie mit Comics auch irgendwie hier dann Fuß zu fassen und die Leute, nee, Comics, das ist ja nichts. Dann haben sie diese Dr. Erika Fuchs bemüht, sagen, oh, eine promovierte Frau, die ist auf Deutsch übersetzt und oh, ganz toll, nein, um nur so ein paar Hürden zu nehmen. Und die hat ja wirklich aus den englischen Texten mehr gemacht, als drin war. Und das fand ich ganz interessant, weil die auch sagte, zum Beispiel, also im Original sprechen die quasi alle gleich, alle Ducks, also Dagobert, Donald und die Kinder. Und sie hat das echt differenziert. Also Dagobert spricht also mit Konjunktiv sonst was und zitiert Schiller und irgendwas. Donald spricht so, ja, was man so normal sagt. Und für die Tick-Trick und Track hat sie wirklich immer die jeweilige Jugendsprache dann angepasst auch wirklich. Hat also teilweise noch Übersetzungen auch überarbeitet, die sie vor 10 Jahren gemacht hat. Also das ist aber alles auch in einem Text eben wirklich alles drin. Also sowohl quasi die Dagobert-Sprache als auch die von Donald und dann eben die von den Kindern. Und dann eben auch zu gucken, also stelle ich mir auch herausfordernd vor, sage ich mal, dann eben rauszukriegen, gut, es ist ja nicht jetzt nur, dass man auf der Ebene antwortet oder auf der, sondern das hängt eben auch dann vom Kontext ab, wer was sagt. Ja, wie bei Behörden, die ja teilweise auch dann Behördendeutsch sprechen, Beamtendeutsch, wo man sagt, das versteht ja kein Mensch. Von denen sagt man ja, gut, das muss so sein, das ist eben was ganz Präzises, aber wenn ich jetzt von jemand einfach nur frage, wo ist der Weg, dann will ich nicht jetzt irgendwie konkrete Angaben haben, 350 Meter und nach sonst was, sondern einfach sagen, ja, gehen Sie 5 Minuten da lang und da lang. Also es hängt ja wirklich auch sehr viel vom Kontext ab, dann, was dann noch akzeptabel ist und was jetzt, wo man sagen würde, das passt jetzt nicht.
Das ist eigentlich eine super Überleitung. Also zum Beispiel OpenAI, die bringen ja, die haben ihre großen Modell-Releases, ne? Also GPT 1, 2, 3, 4 und dann 4o und mittlerweile die Reasoning-Modelle O1 bis 4 mittlerweile und so weiter. Also sie haben einmal diese großen Releases und dann haben sie auch noch, was man in der Nutzeroberfläche nicht sieht, aber wenn man die API benutzt, sieht man das, dass die ganzen größeren Modelle, die haben nochmal ganz viele Unter-Releases nach Datum und in der UI bekommt man sozusagen immer das Aktuellste. Und bei denen, die machen meistens keine Full Disclosure, was sie jetzt genau geändert haben. Also ob das jeweils immer ein volles Retraining ist, bei den großen GPTs vermutlich nicht. Ne? Das wäre viel zu teuer bei denen. Aber um den Schluss zu machen, wir jetzt selber in unseren eigenen Projekten. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, immer die Wahl der verschiedenen Fertigungstiefen. Und wenn wir jetzt ein komplett eigenes Modell haben, dann ist das in den meisten Fällen vermutlich also wenn wir jetzt nicht Sprachverarbeitung haben, sondern zum Beispiel reine Tabellendaten, aus denen wir lernen, dann können wir halt ein einfaches Modell nehmen, was ohne große Kosten einfach direkt wieder nachtrainierbar ist und haben, also können das einfach machen und sollten das auch machen. Aber wenn wir halt einen komplexeren Fall haben, wie einen Chatbot, der mit Sprachverarbeitung umgeht und aufsetzen auf zum Beispiel den vortrainierten GPT-Modellen oder auf DeepSeek, dann ist das Schöne, jetzt bei dem Beispiel mit den Donald Duck Comics, dass diese großen Large Language Models, weil sie halt gerade mit allen möglichen Texten gefüttert wurden, selber total schizophren sind und alle möglichen Dialekte und Gedankenwelten und so imitieren können, dass sie halt auch leicht, also dann müssen sie nicht, wenn sich was ändert an dem Sprachaufkommen in eine bestimmte Richtung, also dass die Jugendsprache sich irgendwie in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt oder so, muss man halt nicht alles nochmal von vorne trainieren, sondern man kann entweder einfach das Modell, wie es ist, feintunen mit den Parametern, die es hat, oder was noch viel einfacher ist, man macht ein sogenanntes parametereffizientes Feintuning, wo man gar nicht die ursprünglichen aber Milliarden von Modellparametern feintuned, sondern wo man ein Adaptermodell definiert, was viel einfacher ist und was dann durch geschickte mathematische Operationen bei den Matrixmultiplikationen, die in so einem Modell ganz viel passieren, sich sozusagen einschleust und vereinfacht gesagt nur die wichtigsten Merkmale nachjustiert. Also es justiert dann gar nicht mehr im Feinen, was jetzt Jugendsprache überhaupt ist oder so, sondern es kann dann halt bestimmte Abstraktionen, die sich das Modell selber erlernt hat, sozusagen in die eine oder andere Richtung verändern, auf einer größeren Granularität. Und dadurch kann man extrem effizient selbst stärkere Anpassungen noch machen.
Also ich will nochmal zurückkommen zum Raphaels Werk. Klar, das ist jetzt schon gut, was wir da geschafft haben, aber wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen würden, wir machen nicht nur so eine Suche und so, sondern wir kriegen wirklich dann Vorschläge, so wie du es am Anfang skizziert hast, die auf der Historie basieren. So, jetzt ändern sich ja im Ausland die Gesetze. Und das passiert ja kontinuierlich. Das würde jetzt ja so laufen, zwar wird die KI eingesetzt, aber manche Antworten werden auch ganz von Hand geschrieben oder da kommt von der KI was und dann weiß eben der kundige Sachbearbeiter, die kundige Sachbearbeiterin, in Spanien hat sich gerade das und das geändert und da muss ich einen anderen Ratschlag geben. So, und dann wird das rausgeschickt und wird ja auch Teil der Historie. Da könnte man ja auch, also jetzt rein von außen, die Technik lasse ich mal ganz außen vor, man könnte sich einfach wünschen, dass das Modell, sobald es feststellt, da sind jetzt 2, 3 Antworten zu dem Punkt immer so ausgefallen, das scheint sich geändert zu haben. Ich muss nichts retrainieren, ich muss nichts releasen. Das macht es jetzt einfach richtig. So, also in dem Sinne kontinuierlich.
Das Feld, was sich damit beschäftigt, das nennt sich Online Learning. Das hat auch einen zweiten Namen, der mir gerade nicht einfällt. Das ist in der Industrie eher nicht so verbreitet. In der Wissenschaft ist das natürlich schon seit Jahrzehnten ein interessantes Forschungsfeld. Ja, das Online-Learning habe ich das Gefühl, ist in der Industrie, hat das bis jetzt nicht so richtig Fuß gefasst, weil es halt auch viele Probleme mit sich bringt. Also selbst wenn es gut funktioniert, dass die KI nachtrainiert wird on the fly, möchte man das vielleicht gar nicht, weil man es dann halt weniger gut kontrollieren kann.
Also man bräuchte dann natürlich auch einen kontinuierlichen Qualitätssicherungsmechanismus, der sicher genug ist, was immer das heißt. Ja.
Genau. Und also in einer bestimmten Interpretation machen das die modernen LLMs sogar selber, weil die können nämlich das war ein großer wissenschaftlicher Durchbruch vor 5 Jahren, als GPT-3 rauskam. Das sind nämlich die ersten Modelle, die groß genug sind, dass sie selber, ohne neu trainiert zu werden, schon bei der reinen Anwendung, also rein, wenn man durch seinen Prompt, durch den Text, den man schreibt, ihm sozusagen Informationen mitgibt, rein durch die Informationen, die man da mitgibt, kann es da drin schon Muster erkennen.
Und das ist aber genau der Grund, warum man auch die Sicherheitsmechanismen aushebeln genau. kann zum Teil, ne? So, genau. Und da haben wir genau das Problem, dass quasi der Prompt, wenn der sehr lang sein kann, dass der schon Schalter in den Neuronen, bildlich gesprochen, umlegen kann. So, nachdem wir ja bisher sehr konkret gewesen sind, ich meine, wir haben ja an sehr konkreten Beispielen diskutiert, wie wir KI-Funktionen in Anwendungssoftware integrieren können, würde ich gern nochmal den Bogen zu dieser ISAQB-Schulung, zu dem Schulungsmodul Software Architecture for AI schlagen, an dem du ja mitgearbeitet hast, Florian. Da verspreche ich mir natürlich, dass die Schulung aus diesem ganz Konkreten ins Abstraktere geht, verallgemeinert und Konzepte formuliert. Liege ich da richtig?
Ja, absolut. Also ich glaube, die einfachste Art, das zu beantworten, ist, wenn ich die Struktur des Lehrplans und der Schulung nenne, weil die ja genau dieses Ziel haben soll, ne, eine höhere Gliederungsstruktur und Abstraktion da reinzubringen. Und zwar beim ersten Kapitel, da geht es halt ganz viel um Awareness schaffen, welche Themen es eigentlich alle gibt, die da wichtig sind, wenn wir KI in unsere Systeme integrieren wollen. Das war viel, was ich am Anfang, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, sowas wie Use Cases definieren, also Anforderungsermittlung, Risiken klassifizieren, Kosten nutzen, MVPs definieren, Ausbaustufen, aber auch zu überlegen, welche Art von KI-Lösungen und welche Fertigungstiefe kommt eigentlich wo in Frage. Und auch überhaupt zu verstehen, was sind eigentlich die fundamentalen Unterschiede zwischen klassischer Software und künstlicher Intelligenz und was müssen wir deswegen auch anders machen in unseren Prozessen. Also Stichwort datengetrieben und probabilistisch versus deterministisch und durch Unit-Tests und so abtestbar. Das ist das erste Kapitel. Im zweiten Kapitel, da dreht sich es um ein sehr wichtiges Thema für alle, die halt ja KI-Features in ihre Software integrieren wollen, nämlich Compliance, Security und Alignment. Also darf ich das eigentlich? Was gibt es da für verschiedene Regulatorien? Zum Beispiel den EU AI Act. Und was schreiben die mir vor? Was für verschiedene Arten von Risikokategorien kennen die? Und was für Vorschriften gibt es in jeder der Risikokategorien? Und wie kann ich dann damit umgehen? Also wie kann ich sinnvoll sicherstellen, dass ich da compliant bin? In dem Kapitel behandeln wir auch Thematiken wie Bias und Ethik. Also KI kann natürlich nicht nur nützlich sein, sondern kann auch, wenn man es für den falschen Zweck nutzt oder auf die falsche Weise aufsetzt, höchst fragwürdige Antworten liefern oder zu fragwürdigen Veränderungen in der Gesellschaft führen.
Bias ist ja eine Falschausrichtung der Antwort auf Basis der Datenauswahl, so würde ich das mal verstehen.
Genau.
Es gibt das muss ja nicht ethische, aber es kann trotzdem katastrophale Auswirkungen haben. Ne? Auch wenn es um rein technische Dinge geht.
Ja, absolut. Also genau. Ich stimme dir voll zu. Also dieses Thema ist nicht nur in einem politischen Sinne relevant, sondern es ist für alle, die KI-Anwendungen bauen wollen, relevant. Und auch beide Aspekte, also Bias und Drift. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder, also vor allem jeder Architekt, der Software entwickelt, wo KI-Features integriert werden sollen, dass der Bescheid weiß über diese Aspekte, damit er halt auch die notwendigen Entscheidungen treffen kann an der Stelle und die richtigen Rahmenbedingungen herstellen kann. Achso, und noch ein wichtiger Aspekt in dem Kapitel ist die Sicherheit, weil wir halt zusätzlich zu klassischer IT-Security, die natürlich auch bei KI-Systemen genauso relevant ist, ne? Auch KI-Systeme können durch klassische IT-Angriffe kompromittiert werden, gibt es da halt noch zusätzliche Angriffsvektoren, dass man zum Beispiel durch Prompt-Injections oder ähnliches eine KI vielleicht überreden kann, sich anders zu verhalten, als sie das sonst tun würde.
Mir ein sensationell günstiges Angebot zu machen,
genau.
Zum Beispiel, was dann irgendwie Rechtskraft hat.
Genau, das war ein Beispiel aus dem Vortrag auf der Software at Work.
Kann sein.
Das dritte Kapitel, was wir haben, das orientiert sich an den sagen, klassischen Wasserfallphasen und geht da auf die Entwurfs- und Entwicklungsaspekte ein. Also wie bereite ich eigentlich meine Daten auf? Wie mache ich das Feature Engineering? Was habe ich da für Optionen? Was muss ich alles tun, damit meine Daten nutzbar werden für eine KI zum Training? Welche Optionen habe ich überhaupt beim Training? Also welche verschiedenen Arten von Modellen gibt es und Algorithmen? Und was sind da die Vor- und Nachteile? Welche verschiedenen Arten von Lernverfahren gibt es? Welche verschiedenen Arten von Repräsentationen von Daten gibt es? Also zum Beispiel habe ich vorhin beim Raphaelswerk erwähnt, dass wir da die ausgeführten Fragebögen, das sind ja Textantworten, und da generieren wir dann ein sogenanntes Embedding draus, einen numerischen Vektor, einen hochdimensionalen. Und das ist eine von vielen Varianten, wie man Daten aufbereiten, also repräsentieren kann, sodass sie nutzbar werden für Machine Learning Modelle. Dann ist in dem Kapitel das Thema Drift, was wir vorhin hatten, und die verschiedenen Drift-Arten kennen, um ja überhaupt diese Probleme identifizieren zu können und auch Anleitungen, wie man dann mit den Problemen umgeht. Also wenn man so einen Drift identifiziert hat, was man dann machen kann.
Also da auch nochmal gesagt, da haben wir vorhin nicht drüber gesprochen, aber zum Beispiel würden mir, wenn ich kontinuierliches User-Feedback auswerte, dann würde sich die Drift ja zum Beispiel manifestieren im unrealistisch positiven Fall, dass die Bewertungen immer besser werden, aber im wohl Regelfall, dass halt gesagt wird, das passt doch nicht mehr, was du ganz hier genau vorschlägst.
Genau. Und dann, genau, das wäre der Model Drift und dann macht es halt noch Sinn, an die Datendrifts zu untersuchen, was sozusagen die Ursache dafür ist. Und dann entsprechend die Daten anzupassen fürs Training oder die Prompts oder ähnliches und dann zum Beispiel nachzutrainieren oder zu feintunen. Ein größeres Thema in dem Kapitel ist dann, wenn ich jetzt von den Phasen her fertig bin mit der Entwicklung oder innerhalb meines Zykluses fertig bin mit der Entwicklung, wie integriere ich das KI-Modell jetzt in mein größeres Software-System, sodass ein KI-System draus wird? Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten von getrennten Microservices bis zu Laufzeitintegration im selben Prozess.
Oder eben Calls an Software as a Service.
Oder das, genau. Ja, ein weiterer Aspekt in dem Kapitel ist, last but not least, Erklärbarkeit und Interpretierbarkeit von KI-Systemen. Also je nachdem, welche Art von Algorithmus wir verwenden, sind unsere Modelle mehr oder weniger verständlich und durchsichtig. Also die modernen LLMs zum Beispiel, die sind relativ undurchsichtig, weil sie halt so extrem komplex sind, dass man rein durch nachvollziehen, welche Operationen dort passieren, kein großes Verständnis hat.
Es gab vor kurzem irgendwie wurde mal ein Paper veröffentlicht, wo jemand untersucht hatte, wie halt diese Prozesse ablaufen. Und die hatten das, glaube ich, am Beispiel auch von, was ein bisschen, finde ich jetzt nicht das beste Beispiel, ist auch von Arithmetik gezeigt, wie dann irgendwie da in dem, also wenn man jetzt nicht Wolfram Alpha einbindet oder so, wie dann halt so ein LLM versucht zu rechnen. Und haben es dann gefragt, erklär mal, wie du gerechnet hast. Und dann hat es ganz, also die Anfrage vollkommen anders abgewickelt. Und ja, also insofern fand ich es nur interessant, weil ich den Eindruck hatte, hier hat wirklich mal jemand auch einen gewissen Fortschritt darin gemacht, Techniken entwickelt etc., um auf eine sinnvolle Art und Weise nachzuvollziehen, wie bestimmte Ergebnisse halt in dem LLM oder in dem neuronalen Netzwerk zustande kommen. Hattest du das auch gesehen?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Konkrete gesehen habe, was du meinst, aber es gibt, also ich habe gerade auch vor ein paar Tagen ein Paper nur angefangen zu lesen, wo es darum ging, dass sie, also was Ähnliches aufgedeckt haben, nämlich dass bei den modernen Reasoning-Modellen wie DeepSeek R1 oder OpenAIs O3 oder O4, die ja sozusagen erstmal nachdenken, bevor sie antworten, also Chain of Thought Reasoning nennt man das auch, also Gedanken, Strom, Nachdenken, dass die, also da könnte man denken, dass das ist auch eine Art von Interpretierbarkeitsmodell, also es sozusagen sorgt nicht nur dafür, dass die Modelle besser antworten, sondern liefert ja auch in gewisser Weise eine nachvollziehbare Erklärung, wie sie zu ihrer Antwort kommen, aber halt mit dem großen Trugschluss, und der kommt bei dem Paper und auch bei anderen Papern halt immer wieder zu Trage, dass je mächtiger die Modelle werden, desto weniger korreliert der genannte Rechenweg mit dem, wie sie wirklich intern schlussfolgern.
Ich habe ja einmal das Paper, von dem ich gesprochen habe, das hat den Titel Circuit Tracing, Revealing Computational Graphs in Language Models, und ist von einer ganzen Reihe von Leuten bei Anthropic, der Firma, die das LLM Claude herstellt. Die verwenden eine Technik hier, die nennen sie Attribution Graphs, um diese Denkwege sozusagen zu untersuchen.
Ich wollte nur sagen, dass die Schulung, die hat noch mehr Kapitel. Ne? Ich mache es nochmal jetzt im Kurzdurchlauf.
Also, Endspurt.
Alles gut. Also wir gehen da auch auf... Also es gibt da halt ganz viele Facetten, die auch klassischerweise von ganz unterschiedlichen Berufsbildern abgedeckt werden. Also Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer, Machine Learning Researcher, MLOps Engineer, Software Entwickler, Software Architekt, Data Architekt und so weiter. also wir gehen da auch noch ganz stark auf das Data Engineering ein, auf das Deployment, auf den Betrieb von KI-Systemen und auch haben ein eigenes Kapitel für generative KI und was sich dadurch sozusagen, also welche Möglichkeiten das bietet und wo die Unterschiede sind zu anderen Machine Learning-basierten KI-Systemen.
Florian, vielen Dank, dass du bei uns warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne.
Fand ich sehr spannend. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Sehr gerne, immer wieder. Und auch an die Zuhörer. Bis dann. I had the hold of Erin, but you look sweet upon the feet of a boy, she could be for two.